Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nur wer eine Sprache beherrscht, kann sich in einem Konflikt auch ausreichend verbal wehren. Darauf hat gestern hier in der Sendung Stefan Düll vom Deutschen Lehrerverband verwiesen, als es um die steigende Gewalt an Schulen ging. In Deutschland läuft gerade die Diskussion, dass schon in Kitas gezielt sprachliche Kompetenzen erst getestet und dann gefördert werden. Nur mit welchem Personal? Ein Thema gleich. Und warum es an Hochschulen einen Tag pro Woche für die Demokratie geben sollte. Herzlich willkommen in dieser Ausgabe unseres Bildungsmagazins. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Verpflichtende Deutschtests vor der Einschulung. In einigen Bundesländern, wie etwa in Hamburg, werden sie bereits umgesetzt. In anderen stehen sie zur Diskussion oder sollen demnächst kommen, wie etwa in Bayern. Die Idee dahinter: werden mangelnde Deutschkenntnisse im Vorschulalter festgestellt, zum Beispiel beim Wortschatz, wird das Kind gezielt gefördert. So soll sichergestellt werden, sagen die Befürworter dieser Tests, dass die Kinder mit gleichen Chancen ins Schulleben starten. Tommy Nickhoff ist stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE, des Verbands Bildung und Erziehung. Der hat eine Umfrage unter Kita-Leitungen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben. Diesmal mit dem Schwerpunkt sprachliche Bildung, und 3000 Kita-Leitungen haben mitgemacht. Ich grüße Sie, Herr Nickhoff.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie fordern bei den Sprachtests, die Sie grundsätzlich befürworten, einen Wandel, wenn ich es richtig verstehe, eine Art Schuldumkehr. Das müssen Sie erklären.
Ja, wir haben die Situation, dass im Augenblick jetzt gerade nach dem PISA-Schock, der durch alle Schulen, vor allem durch die Grundschulen ging, jetzt die Forderung nach diesen Sprachtests, die eingeführt werden sollen. Aber die Frage ist, was machen wir denn dann mit diesen Sprachtests? Wenn ein Kind diesen Test nicht besteht, was passiert dann mit dem? Darf das Kind dann nicht in die Schule? Wird es nicht eingeschult? Muss es dann irgendwie zu Hause bleiben? Oder wird es wirklich entsprechend gefördert? Und bis jetzt stellen wir noch nicht fest, dass da Konzepte da sind, um Kinder dann nach so einem Test wirklich in der Sprache so gezielt zu fördern, dass es dann auch eingeschult werden kann und der Sprachstand so ist, dass dann wirklich alle Grundschulen zufrieden sind.
Was melden Ihnen denn die Leitungen von Kindertagesstätten zurück? Wie erfolgt bisher diese Diagnostik und ist die einheitlich?
Also viele Kitas melden uns zurück, dass sie zufrieden sind mit der sprachlichen Bildung. Aber Kita ist ja eben nicht gleich Kita. Also in den unterschiedlichen Regionen gibt es auch unterschiedliche Rückmeldungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kita habe mit Kindern, die einen hohen Anteil an Kindern mit Fluchthintergrund habe oder mit Kindern, die aus sozioökonomisch eher schlechter gestellten Status kommen, dann haben die natürlich einen anderen Bedarf. Und da kriegen wir rückgemeldet, dass ein ganz hoher Bedarf ist an Sprachförderung. Und da muss Politik natürlich auch ran, weil wie sollen die Kinder, wenn nicht in der Kita, denn die Sprache lernen, wenn es vom Elternhaus zu Hause eben nicht klappen kann.
Aber warum funktioniert das in der Kita nicht? Weil das Personal, das entsprechende, fehlt?
Natürlich, es mangelt in den Schulen und auch in den Kitas an Personal. Es gibt noch immer noch viel zu viele Kitas, die noch viel zu häufig in Personalunterdeckung arbeiten. Das heißt, die müssten immer noch oft genug zumachen und eigentlich die Kinder heimschicken. Es gibt regional bedingt auch immer noch zu wenige Kita-Plätze. Da muss man nur in bestimmte Großstädte reinschauen, wo es dann unheimlich schwierig ist, da auch reinzukommen. Und wenn ich zu wenig Personal habe, wie will ich dann die Kinder auch sprachlich fördern? Da beißt sich die Katze dann natürlich wieder in den Schwanz.
Aber wir haben die Situation, wie gehen die Kita-Leitungen denn damit um, mit diesem Mangel dann?
Ja gut, die müssen den Mangel verwalten. Was bleibt ihnen denn anders übrig? Die entscheiden ad hoc jeden Früh, je nachdem wie viele Erzieherinnen krank sind, ob irgendwie eine Förderung stattfinden kann. Und in den meisten Fällen ist es nur Aufbewahrung.
Braucht es denn eine zusätzliche Schulung des Personals, um Kinder dann auch individuell fördern zu können?
Ja, natürlich braucht es da eine Ausbildung, eine Schulung, eine Fortbildung für die Erzieherinnen, damit die auf den aktuellen Stand sind. Und wir haben eine große Heterogenität an Sprachen in den Kindergärten. Die müssen wir nutzen und denen kann jetzt eine Erzieherin ja gar nicht gerecht werden. Also da braucht es einfach unbedingt diese Fortführung des Kita-Qualitätsgesetzes. Also zumindest mal in der Förderungshöhe, wie es schon war. Und wir brauchen eine Fachkräfteoffensive, die muss getragen werden von Bund, Ländern und von den Kommunen. Da gibt es viel zu oft Uneinigkeiten, wie man da an Personal reinkommt.
Erschreckt hat mich ein Punkt in Ihrem Meinungstrend. Da heißt es, bei 3/4 der Kitas werde Personal eingestellt, das noch vor wenigen Jahren wegen unzureichender Qualifikation abgelehnt worden wäre. Ich überspitze jetzt mal. Heißt das, wir überlassen in Deutschland unsere Jüngsten in den Händen von unqualifiziertem Personal?
Nein, da kann ich Sie beruhigen, ganz so schlimm ist es nicht. Also die Kitas schauen da natürlich schon auf die entsprechenden Standards wie Ausbildung und Führungszeugnis. Aber es kommt doch immer darauf an, wie passt jemand auch in den Team rein, in den Kita. Was hat er für besondere Qualitäten, die ich einbringen kann in eine Kita? Und da wird oder kann immer weniger Rücksicht drauf genommen werden, weil die Auswahl halt unheimlich klein geworden ist.
Sprachtests in der Kita, gut und schön, aber was folgt daraus und wie sollen Erzieherinnen die individuelle Förderung stemmen bei großer Personalnot? Fragen, die Tommy Neckhoff stellt. Er hat den Meinungstrend des VBE vorgestellt nach einer Umfrage unter Kita-Leitungen in 3 Bundesländern. Vielen Dank. Nicht nur der Personalmangel in Kitas, wie gerade gehört, beschäftigt Deutschland und auch uns hier bei Campus und Karriere nun seit Jahren, sondern auch der an den Schulen. Jetzt haben sich die Länder gerade in der Kultusministerkonferenz entschieden, dass sie es leichter machen wollen, Lehrerin oder Lehrer zu werden bzw. als solcher hier zu arbeiten. Ein Weg, in Zukunft soll es reichen, ein Unterrichtsfach zu studieren. Bisher waren es 2. Das Modell kann es Lehrkräften aus dem Ausland zum Beispiel leichter machen, hier Fuß zu fassen. Die haben nämlich meist nur einfach studiert. Britta Mersch hat mit einem Musiker gesprochen, der genau diesen Weg schon gegangen ist.
Ich bin ein sogenannter Quereinsteiger. Ich habe 93 bis 98 an der Volkshochschule in Essen Musik studiert, Jazzsaxophon, war damit diplomierter Jazzmusiker. Und das wurde dann im Anerkennungsverfahren 2005 anerkannt als erstes Staatsexamen, weil das Land Nordrhein-Westfalen händeringend Lehrer gesucht hat. Und dann konnte man das Referendariat machen.
Inzwischen unterrichtet Axel Knappmeier auch Philosophie in den Jahrgangsstufen 5 bis 10.
Aber es lag jetzt daran, dass hier an der Schule, als ich hier ankam 2010, gab es nur einen Philosophielehrer und da habe ich einen Zertifikatskurs gemacht.
Angefangen hat Axel Knappmeier aber als ein Fachlehrer. Und die könnte es an Schulen demnächst häufiger geben. Einige Bundesländer stehen Einfachlehrkräften schon länger offen gegenüber. Jetzt hat auch die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, auf ihrer Tagung Ende vergangener Woche eine gemeinsame Grundlage dafür geschaffen. Stefanie Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.
Wir ermöglichen jetzt, dass das Studieren eines zweiten Faches, dieses Nachholen eines zweiten Faches wegfällt. Und das durch eine Zusatzqualifizierung, denn die Pädagogik und Didaktik müssen auch diejenigen, die eben nur ein Fach hatten, im Diplom auch mitlernen, dass sie mit diesem einen Fach dann trotzdem grundständig ausgebildete Lehrkraft sein können. Das Gleiche gilt für Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Ukraine, da haben viele tatsächlich auch nur ein Fach.
Dirk Richter ist Professor für erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Universität Potsdam. Bisher gelte in Deutschland in den Sekundarstufen 1 und 2 das Prinzip des Zweifachlehrers. Was Physikerinnen oder Anglisten davon abhalten könnte, sich nach dem Studium für eine Karriere an der Schule zu entscheiden.
Diese Hürde sorgt dafür, dass Personen mit einem Einfachstudium nicht den Vorbereitungsdienst absolvieren können und somit schlechter gestellt sind als regulär ausgebildete Lehrkräfte. Und somit ist auch der queren Seiteneinstieg für fachlich gut ausgebildete Personen weniger attraktiv. Das heißt, wenn man die Voraussetzungen von einem Zweifachlehrer zu einem Einfachlehrer verändert, hätten wir viele Probleme weniger.
Außerdem bringen Einfachlehrkräfte Fachwissen mit, von dem der Unterricht oft profitiert, sagt der Bildungsforscher. Dirk Richter kann sich sogar vorstellen, dass sich Lehrkräfte nicht nur auf ein Fach, sondern auch auf bestimmte Jahrgangsstufen spezialisieren.
Und so haben wir eigentlich die Ressourcen besser gebündelt und möglicherweise dann auch einen Unterricht, der vielleicht auch eine höhere Qualität aufweist, weil die Lehrkraft sich nicht auf 2 Fächer konzentrieren muss.
Doch Einfachlehrkräfte bringen auch Nachteile mit sich. Susanne Lynn-Klitzing ist Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands. Der vertritt die Interessen der Schulformen, die zum Abitur führen. Die Professorin für Schulpädagogik hält Zweifachlehrkräfte für die bessere Alternative. Schule profitiere sehr davon, wenn Lehrkräfte 2 Fächer studiert haben.
Das bedeutet, wenn ich auf ein und dieselbe Sache sowohl aus dem Unterrichtsfach Physik als auch aus dem Unterrichtsfach Geschichte gucken kann, dann habe ich tatsächlich einen komplexen Blick auf die Wirklichkeit.
Außerdem sprechen organisatorische Gründe dafür, dass Lehrkräfte zwei Fächer unterrichten. Thomas Holkott leitet das Gymnasium in Mönchengladbach, an dem auch Axel Knappmeier unterrichtet.
Wenn ich jetzt mal das Fach Musik zum Beispiel nehme, dann habe ich ja eine bestimmte Zahl von Stunden, die ich im Fach Musik abdecken muss. Und wenn die Hälfte davon schon von einer Kollegin aus der vier oder fünf Kollegen umfassenden Fachschaft abdeckt, dann bleibt für die anderen in dem Fach natürlich wenig über. Das kann durchaus mal sein, dass eine Fachschaft das nicht gut findet, weil die Musiker zum Beispiel sagen, nee, ich möchte schon auch gerne das zweite Fach Musik unterrichten.
Trotzdem gäbe es für Kunst und Französisch ein Fachlehrkräfte an der Schule. In Einzelfällen spreche gar nichts dagegen. Für Thomas Holkott steht aber noch eine ganz andere Frage im Zentrum der Diskussion. Der Schulleiter legt viel Wert darauf, dass Lehrkräfte gut ausgebildet an Schulen kommen. Seiteneinsteiger unterschätzten den Beruf oft.
Gerade haben wir gehört, dass Seiten- oder Quereinsteiger gut ausgebildet sein müssen, damit sie in der Schule auch wirklich eine Hilfe sind und vollwertigen Unterricht machen können. Und es braucht gerade zu Beginn natürlich auch eine gute didaktische Begleitung. Wer aber übernimmt die, wenn im Kollegium immer weniger Menschen ein vollständig abgeschlossenes Lehramtsstudium vorweisen können? Diese Verteilung ist gerade an den Schulen zu beobachten, die besonders herausfordernd sind. Claudia van Laak war in Berlin-Spandau an einer solchen Schule für uns unterwegs.
Die Christian-Morgenstern-Grundschule am westlichen Berliner Stadtrand, Bezirk Spandau. 610 Kinder aus 52 Nationen besuchen diese Ganztagsschule. Die allermeisten Eltern beziehen Sozialleistungen. Einige Mütter und Väter können weder lesen noch schreiben, erzählt Schulleiterin Carina Jeniche.
Wir merken es immer, wenn beispielsweise die Anmeldungen für die ersten Klassen laufen. Dann merken wir, dass Eltern das ganz offen sagen, ich kann nicht schreiben. Also das haben wir schon häufiger mal.
Arme Familien, kaum Unterstützung von den Eltern, wenige Kinder sprechen zu Hause Deutsch. Herausfordernder kann eine Schülerschaft kaum sein. Dazu kommt, die Morgensternschule liegt am Stadtrand. All das führt dazu, dass sich schon seit Jahren keine Referendarin, kein Referendar bei Schulleiterin Jeniche gemeldet hat.
Ich habe die Schule im Februar 2015 übernommen und seitdem ist ein normaler Referendar hier nicht mehr gewesen an der Schule. Also niemand hat seitdem das Referendariat hier gemacht, sondern ich habe dann den Weg wirklich mit den Quereinsteigern beschritten.
Zeitweise 15 Quereinsteiger hatte die Grundschule. Das entspricht einem Viertel aller Lehrkräfte. Das war zu viel, sagt Schulleiterin Jeniche. Wir konnten sie nicht mehr richtig ausbilden. Lieber weniger Quereinsteiger, die von uns gut begleitet werden und im besten Fall anschließend bei uns bleiben, ist die 59-Jährige überzeugt. Quereinsteiger wie Oktay Yamas, ein promovierter Journalist mit türkischen Wurzeln, der sich bewusst für die Morgenstern Grundschule entschieden hat. Auch um ein Vorbild zu sein für die meist migrantischen Kinder.
Ich bleibe auch deswegen, weil ich der Meinung bin, dass dieser Rückendeckung, Unterstützung von der Schulleitung, von den Kollegen eine große Erleichterung ist für uns Quereinsteiger, dass wir auch diese Aufgaben auch meistern können. Und deswegen, ich habe hier die Unterstützung und ich werde auch hier bleiben.
Ein Glücksfall, sagt Carina Jeniche, die niemanden zwingen will, an ihrer Schule zu arbeiten. Drei Stellen sind derzeit unbesetzt, weil die Schulleiterin keine geeigneten Lehrkräfte findet.
Unmotivierte Menschen oder die gar keine Lust auf diese Schule haben, weil sie überfordert sind, weil sie sich überfordert fühlen, was ich auch verstehen kann, die nützen uns allen nichts.
Carina Jeniche, gleichzeitig Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen, ist sich in diesem Punkt einig mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Referendare und Lehrkräfte müssen sich mit ihrer Schule identifizieren können, ist die CDU-Politikerin überzeugt.
Das können sie nicht, wenn sie per Zwang umgesetzt werden, sondern wenn sie die Möglichkeit haben, vor Ort Erfahrungen zu sammeln und sich in das Kollegium zu integrieren.
Der Koalitionspartner SPD sieht das anders und plädiert für mehr zentrale Steuerung. Eine parlamentarische Anfrage der SPD-Bildungspolitikerin Maja Larsic hat ergeben, dass es am östlichen Stadtrand Schulen gibt, die nur zur Hälfte oder weniger mit voll ausgebildeten Lehrkräften ausgestattet sind.
Diese zentrale Steuerung würde das Problem des Mangels nicht beheben, aber es würde für mehr Gerechtigkeit innerhalb des Systems sorgen.
Zurück an die Morgenstern-Grundschule. Trotz der schwierigen äußeren Umstände stellen Schulleiterin Jeniche und ihr Team einiges auf die Beine. Seit 2 Jahren gibt es zum Beispiel ein Schülerparlament. Thema heute: Sollen wir uns einen Schulhund anschaffen?
Genau, ich glaube, wir müssen jetzt also abstimmen, ob wir überhaupt uns damit beschäftigen wollen.
3 Erzieher und Sozialpädagogen betreuen das Schülerparlament. Die Schule arbeitet mit multiprofessionellen Teams und schafft es so, den Lehrkräftemangel wenigstens zum Teil auszugleichen. Neben voll ausgebildeten Lehrern arbeiten hier Quereinsteiger, Studierende, Sozialarbeiterinnen, Erzieher und eine Schulpsychologin. Außerdem konnten 4 pensionierte Lehrkräfte reaktiviert werden. Schulleiterin Karina Jeniche strahlt Optimismus aus. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die meisten, die den Weg an ihre Schule gefunden haben, auch dauerhaft bleiben.
Erst vergangenes Wochenende sind wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Eine der größten Demos war zum Beispiel in Essen mit etwa 3000 Schülerinnen und Schülern. Ihr Motto: Schule bleibt bunt. Und nicht nur an den Schulen ist das Bewusstsein, welche Werte es in einer Demokratie zu verteidigen gilt, in letzter Zeit gewachsen. Auch Hochschulen und Forschungszusammenschlüsse haben Erklärungen für die Demokratie verabschiedet und den Fokus meist auf Forschungsfreiheit und ihre Bedingungen gelegt. Ausgerechnet im Jahr mehrerer Landtags- und der Europawahl wagen sich Hochschulen politisch ein bisschen weiter aus der Deckung als üblich. Jennifer Stange hat nachgefragt, welche Motivation dahinter steckt.
Weimar. Unweit des bronzenen Doppelstandbilds von Goethe und Schiller, das Haus der Weimarer Republik. Erinnerungsort der ersten deutschen Demokratie. Die Sonderausstellung Zwei Welten beleuchtet den Anfang ihres Endes. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert stirbt, die Deutschen wählen den als erzkonservativ geltenden Paul von Hindenburg zu ihrem neuen Staatsoberhaupt, der 1933 den damaligen NSDAP-Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt.
Diese Geschichte ist für uns auch ganz wichtig, also da immer darüber nachzudenken, in welcher Gesellschaft leben wir, was brauchen wir.
Ulrike Kuch ist Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Universität Weimar. Bauhaus war eine Strömung, die in Weimar mit eigener Hochschule 1919 erstmals institutionalisiert wurde.
Ist aber bei der konservativen Bevölkerung oder bei den konservativen Bevölkerungsteilen auf nicht so viel Wohlwollen getroffen.
Der Schule wurde in den 20ern der Geldhahn zugedreht. Sie zog nach Dessau, wurde 1932 von der NSDAP rausgeworfen. Der Berliner Ableger schließt 1933 seine Türen, um nicht geschlossen zu werden. Bauhaus war damals eine Ausnahme. Die Gleichschaltung funktionierte an vielen Hochschulen geräuschlos, auch weil ihre Bediensteten häufig von Demokratie nicht viel hielten. Das ist heute anders.
92 Tage ist eine Kampagne, die Studierende ermutigen soll, ihren Hauptwohnsitz dahin zu verlegen, wo sie studieren, um dann auch tatsächlich hier wählen zu können.
92 Tage. Denn nur wer 3 Monate, also etwa 92 Tage vorher vor Ort gemeldet ist, kann bei anstehenden Wahlen seine Stimme abgeben. Die Präsidien sämtlicher staatlicher Hochschulen in Thüringen machen bei dieser Kampagne mit. Dafür gibt es nicht nur Applaus. Kuch erzählt von Anfeindungen und Manipulationsvorwürfen. Sie sagt aber deutlich, ein Wahlaufruf sei keine Wahlempfehlung.
Wir nehmen nicht Partei für eine Partei, sondern wir stehen ein für bestimmte Werte. Und schwierig wird es für uns, wenn diese Werte unter Druck geraten.
Demokratie, Diversität, Menschenrechte. Dafür einzustehen, sei in Landes- und Hochschulgesetzen geboten. Vor ein paar Wochen veröffentlichte die Universität Leipzig eine Erklärung gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus für akademische Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Rektorin Eva Ines Obergfell.
Der Grund dafür ist, dass wir mit Sorge die antidemokratischen, radikalen, auch rechtsextremistischen Bestrebungen verfolgen. Es ist für uns eine wirklich problematische Gefahren- und Gemengelage. Die Wissenschaftsfeindlichkeit, die seit einigen Jahren da ist, antidemokratische Bestrebungen, ein Angriff auf grundrechtliche Werte in einer Form, wie es bisher nicht zu beobachten war.
Sich ausgerechnet im Wahljahr 2024 politisch zu engagieren, ist allerdings ein Ritt auf der Rasierklinge. Denn es gilt das Neutralitätsgebot. Der Streit darüber, was es meint und ab wann neutraler Boden verlassen wird, ist so alt wie das Gebot selbst. Die aktuellen Verlautbarungen und Erklärungen von deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen signalisieren vor allem eines: Werteverschiebungen bei wechselnden politischen Wetterlagen soll es nicht geben.
Das ist unser Selbstverständnis auch im Rektorat, dass wir diese Werte nach außen verteidigen.
Was vielleicht ein bisschen ungewohnt kämpferisch klingt, war immer Teil der DNA von Hochschulen. Die Forschungsfreiheit musste sich vom Mittelalter über die Neuzeit bis in die Gegenwart immer wieder gegen Zensur und Einflussnahme verteidigen. Beides wäre auch für Johannes Vogel ein Graus. Er ist Direktor des Naturkundemuseums Berlin und Vorsitzender der European Citizen Science Association, einer Vereinigung, die sich für mehr Austausch zwischen BürgerInnen und Forschung einsetzt. Denn wenn Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit dieselbe Ursache hätten, müssten BerufsakademikerInnen mehr tun.
Die Idee, dass man einmal aufsteht, einmal eine Erklärung macht, einmal sein Glaubensbekenntnis abgibt, ja, Veränderung, also Familie ist doch eigentlich das beste Beispiel. Eine Familie lebt doch nur dadurch, dass man ständig miteinander in Kontakt ist, dass man ständig miteinander ringt, streitet und nach Lösungen sucht. Und warum soll das zwischen Wissenschaft und Gesellschaft anders sein?
Zeit für diesen Austausch müsse Wissenschaft jetzt geben. Ein Tag pro Woche für die Demokratie, fordert Vogel. Die Universität Weimar stellt für solche Projekte Mittel bereit. Auch die Uni Leipzig lädt zu offenen Veranstaltungen. Doch ein verordneter Demokratietag könnte an Hochschulen wohl auch als Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit verstanden werden.
Weder Stern noch Doppelpunkt. In Bayern ist ab sofort die gendergerechte Sprache in Behörden und Schulen verboten. Angekündigt war es schon lange und auch ausführlich diskutiert. Jetzt hat der Ministerrat endgültig entschieden. Das Kultusministerium hat angekündigt, zeitnah die Schulen zu informieren, wie sie jetzt konkret damit im Unterricht umgehen sollen. Und mit dieser Meldung geht Campus und Karriere zu Ende. Ich bin Stefanie Gebert, bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.